Tax on Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts.
Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientimp und mir, Andreas Riedl. Heute zum Thema Amount B, One-Hit-Wonder oder Dauerbrenner. Servus Axel.
Hallo Andreas.
Der Titel ist bewusst gewählt als eine hypothetische Frage und ich glaube an der Stelle ist schon klar, um was es heute geht. Es geht um Amount B und den Abschlussbericht der OECD, der im Februar veröffentlicht wurde und das, was uns in diesem Zusammenhang jetzt erwartet. Die OECD ist zu einem Ergebnis gekommen, so also erstmal erfreulich. Und das Ergebnis soll bedeuten, eine Möglichkeit der vereinfachten Verrechnungspreisfestlegung für Vertriebsfunktionen und ja, unterstützende Marketingfunktionen. So habe ich das gelesen. Da gab es im letzten Jahr schon einen recht vielversprechenden Entwurf. Jetzt stellt sich ja bei der OECD immer die erste Frage, erkennt man denn den Entwurf noch im finalen Ergebnis? Ich glaube, da kann man prinzipiell sagen, ja, da gibt es zwar Abweichungen, auf die kommen wir im späteren Verlauf, aber man erkennt, so da ist im Detail nachgearbeitet worden. Ansonsten ist da einiges gleich geblieben und es gibt jetzt nach OECD eine Möglichkeit, Vertriebsfunktionen vereinfacht zu bepreisen. Top- oder Top-Achse?
Ja, also das Ganze fällt ja unter 1, der sich ja aufteilt in zwei Teile, nämlich den Amount A und den Amount B. Der B ist ja im Prinzip die Verteilung, ich sag mal, der Übergewinne von besonders großen multinationalen Unternehmensgruppen auf die Marktstaaten. Das ist die Idee und das hat man aber sozusagen politisch nur als Kompromiss weiterverfolgen können, wenn man auch Vereinfachungen auf anderer Seite hinbekommt. Das ist der sogenannte Amount B, mit dem wir uns jetzt hier beschäftigen. Da geht es eben um den mengenmäßig wahrscheinlich größten Teil der Verrechnungspreisstreitigkeiten, den viele Länder ausführen, dann in Verständigungsverfahren oder sonst wo, nämlich um Vertriebsaktivitäten. Das ist, glaube ich, der große Hintergrund, ne? Weil Vertrieb habe ich in relativ vielen Ländern als multinationale Unternehmensgruppe, Produktion wahrscheinlich nur in einigen wenigen. Darum haben wir ja immer 50, 60 Länder, in denen wir Vertrieb machen, wo überall diese Aktivitäten ausgeführt werden und wir uns fragen, was ist der richtige Verrechnungspreis dafür. Also um das der Menge nach zu beschränken, diese Streitigkeiten, hat die OECD jetzt versucht, hier einen vereinfachten Ansatz auszuführen. Ja, der vereinfacht und streamlined ist der für sogenannte Baseline Marketing and Distribution Activities, also das, was wir üblicherweise mit Vertrieb machen. Die OECD ist da auch in einem ersten Schritt, ich sag mal, relativ pragmatisch und sagt, ist auch egal, ob du nun Handelsvertreter, Kommissionär oder Eigenhändler oder wie auch immer das nach deinem nationalen Zivilrecht ausgestaltet ist, das packen wir jetzt mal alles in eine Box. Ja, und wir wollen hierfür einen vereinfachten Ansatz wählen, aus dem man im Prinzip vereinfacht schnell ablesen kann, was ist denn die fremdübliche Marge, die du mit deinen Aktivitäten in dem Land verdienen kannst. Und wenn sich alle dran halten, Marge ist 4%, ja, dann gibt es auch keine Streitigkeiten mehr. Das ist, glaube ich, der einfache Hintergrund dieser Überlegungen.
Dann gibt es, glaube ich, schon einige Punkte, an denen man da jetzt direkt anknüpfen kann. So, die erste Frage ist ja, ist man dem Ziel gerecht geworden, dass das ein vereinfachter Ansatz zur Ermittlung ist? So, und wenn man sich diese Papiere anguckt, dann stellt man fest, also um die Marge zu ermitteln, so, da taucht da zwar eine schöne Matrix-Tabelle auf mit 5 auf 3 Feldern und 15 Optionen. Und an sich wäre es ja schön, wenn man einfach da dann herauslesen könnte. Es wird da einerseits nach Industriegruppen und andererseits dann irgendwie nach einer gewissen Intensität entsprechend, ja, kann man sich da eingruppieren. Das erfordert aber schon eine gewisse Rechnerei, kann man sagen. Also, dass man Kennzahlen für die einzelnen Vertriebsunternehmen berechnen muss. So die Industriegruppe kriegt man, glaube ich, relativ einfach auch wirklich ermittelt. Es sollte nicht das große Problem sein im Regelfall. Aber da dann entsprechend das festzulegen über diese Matrix, das ist ja noch nicht alles. So, also.
Ja, also. Klar, wie immer, wenn man in so eine große Organisation, wo sich viele Menschen mit beschäftigen, die auch von den Kompromissen der teilnehmenden Staaten lebt, Vereinfachungsideen hineinbringt, ist nicht alles vereinfacht, was hinterher dabei rauskommt. Ja, also das Ganze ist ja eben nicht nur aus der OECD-Sicht, sondern ist ja in dem Inclusive Framework, ich habe leider den Überblick verloren, 147 ungefähr Staaten, ja, die genaue Liste kann man auf der Seite der OECD nochmal angucken. Da sind eben auch Kompromisse dabei. Aber es gibt schon, ich würde sagen, ein paar Vereinfachungen und ein paar positive Dinge. Also fangen wir mal ganz vorne vor Inhalt an. Das Ganze soll als Teil der OECD-Verrechnungspreisleitlinien veröffentlicht werden. Und zwar ab dem 01.01.2025, ja, in Kapitel 4 zu den Dokumentationen. Das ist ja schon mal gut, da steht es dann schon mal drin. Ja, das ist schon eine Orientierung für viele, das doch zu machen. Inwieweit hier sozusagen wieder als negativer Teil, die einzelnen Staaten das dann wirklich vollständig adaptieren, ja, und sagen, wir setzen das auch genauso um. Das müssen wir abwarten. Also wenn man sich jetzt mal anguckt, also da gibt es auch noch ein paar, ich sag mal, Bedenken, die einige Staaten da geäußert haben, weil das Papier nämlich auch noch nicht so ganz final ist in allen Einzelheiten. Also insbesondere die Kommentare von Indien sind da sehr aufschlussreich, die man da in dem Papier sieht. Aber auch für unsere deutsche Sicht, die Frage, wir haben ja jetzt die OECD-Verrechnungspreis-Leitlinien, ich sag mal, als Anhang zu dem BMF-Schreiben im Bundessteuerblatt mit veröffentlicht. Machen wir das hier mit dem Teil auch? Und wie stellen wir uns da auf? Also das muss man sagen, das ist noch ein bisschen offen. Aber weiterhin positiv finde ich die Erstaussage, die im Prinzip sagt, wenn du keinen Preisvergleich hast für solche Vertriebs- und solche Aktivitäten, ist der Verrechnungspreis mit Hilfe der transaktionsorientierten Nettomargenmethode zu ermitteln. Das ist auch schon mal ganz gut. Ja, also da haben wir schon mal die einheitliche Methode. Auch das ist ja nicht, ich sag mal, in allen Betriebsprüfungen immer ganz einheitlich, aber wir haben schon mal eine einheitliche Methode. Da würde ich sagen, Haken dran, das ist eine Vereinfachung. Dann kann man so ein bisschen da durchgehen, müssen wir vielleicht in den Prozess der Ermittlung, den die OECD da aufgelistet hat, mal eingehen. Die hat im ersten Schritt ja, ich sag mal, einen dreiteiligen Ansatz gewählt, ja, und sagt einfach, zuerst müssen wir uns mal gucken, in welcher Industriegruppe befindest du dich denn? Ja, da hat die OECD auf Basis von statistischen Erhebungen, die sie selber gemacht hat, herausgefunden, es gibt, ich sag mal, drei Industriegruppen, so hat sie das geclustert, welche, die ganz viel verdienen, welche, die normal verdienen und welche, die nicht so viel verdienen. Ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, wo man drin ist, ja, warum Automobile und Motorräder in unterschiedlichen Gruppen sind oder sonst irgendwas, der Vertrieb davon. Aber das lasse ich mal dahingestellt. Da hat die OECD ja, ich sag mal, eine geheime statistische Untersuchung gemacht und da bin ich jetzt drin. Da kann ich in einigen Fällen zumindest ablesen, bin ich denn in dieser Industriegruppe 1, 2, 3. So, das ist ja schon mal ganz gut. Dann hat sie ja eine Matrix aufgestellt, eben die von dir gerade angekündigt 5x3 Matrix, ja, indem man dann in einem zweiten Schritt sich überlegen muss, okay, wie intensiv mache ich denn meinen Vertrieb? Weil da die OECD auch festgestellt hat, es gibt wohl Vertriebsarten, die mit mehr Kosten verbunden sind und mit mehr Assets verbunden sind als andere. Also brauche ich dafür den großen Showroom und ganz Menschen, die Champagner serviert bekommen, damit ich meinen Kunden in meinen Laden locke? Oder geht das halt irgendwie vielleicht auch online oder sonst irgendetwas einfach dabei? Das muss man sich angucken. Da hat sie verschiedene Faktorintensitäten ermittelt. Ja, in fünf verschiedenen Gruppen, die muss ich halt ermitteln. Sind die immer eindeutig? Können die sich vielleicht auch im Jahreswechseln vielleicht mal ändern? Das kann natürlich passieren. Wenn ich das aber habe, die richtige Industriegruppe und die richtige Faktorintensität, kann ich meinen operativen Gewinn, meine operative Marge ablesen. In dieser Matrix, die wir jetzt schon mehrmals angesprochen haben, die von 1,5 bis 5,5 geht und in den einzelnen Punkten sind immer noch plus minus 0,5 Prozentpunkte, die ich da hinzuaddieren oder subtrahieren kann. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwas zwischen 1 und 6 werde ich wohl mit Vertrieb verdienen, wenn ich in diesen Gruppen bin und nicht, ich sag mal, einen Preisvergleich habe oder, ich sag mal, in einer speziellen Industrie, wie zum Beispiel mit Rohstoffen oder sonst irgendetwas unterwegs bin, dann verdiene ich irgendwas zwischen 1 und 6. Das sagt die OECD jetzt daraus. Das hat im ersten Schritt für mich gar nicht so den unmittelbaren technischen Aspekt, ja, wie gehe ich da drin, welche Industriegruppe, welche Faktorintensität und wo komme ich dann raus, sondern im Prinzip der Ankereffekt, dass ich sage, mit Vertrieb wird irgendwas zwischen 1 und 6 verdient. Und wenn du weniger verdienst oder mehr, dann wird eine der Finanzverwaltungen dich schon sehr genau fragen, warum denn? Und da muss man eben auch, glaube ich, gute empirische Daten haben, heißt Benchmark-Studien oder sonstige Nachweise von fremdüblichem Verhalten, dass hier ein weniger oder mehr als diese 1 bis 6 fremdüblich sind. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, den man hier aus der OECD herauslesen kann. Die Technik dahinter, die ist nämlich gar nicht so einfach, wie sich das für einen Simplified and Streamlined Approach anhört.
Trotzdem schon spannend an der Stelle. Also, ich meine, du hast es angesprochen, was man vielleicht an der Stelle nochmal der Klarheit wegen erwähnen kann. So, also die OECD hat ja diesen Simplified und Streamlined Approach dann auch begrenzt, sowohl in der Vertriebsfunktion auf Großhandelsfunktionen und nicht nur, also kein Einzelhandel sein an der Stelle, beziehungsweise der Einzelhandelsumsatz darf nur einen sehr begrenzten Anteil haben, maximal 20%. Wenn er da drüber hinweggeht, dann ist man quasi an der Stelle raus. Und industrieseitig ist es eben so, wie du auch angesprochen hast, dass Rohstoffe, landwirtschaftliche Erzeugnisse und digitale Güter und Dienstleistungen, dass die entsprechend raus sind. Jetzt kann man sich natürlich für die Zukunft fragen, was ist nicht irgendwie zumindest teilweise digital, aber gut, also Rohstoffe und landwirtschaftliche Erzeugnisse wahrscheinlich. Also was bleibt dann in der Mitte noch übrig? Das ist schon mal definitiv auch eine große Einschränkung, die hier vorgenommen wurde. Ansonsten bin ich da vollkommen bei dir, dass, und ich glaube, dieser Ankereffekt, der hat sogar noch eine größere Wirkung, weil wenn du das dann auf die Industriegruppen alleine siehst, und das ist ja schon recht einfach machbar, dass man das einer gewissen Industriegruppe zuordnet, dann hast du da in den Industriegruppen auch nochmal gewisse Bandbreiten, die sich ergeben. Die sind natürlich nochmal deutlich enger, also zwischen 1,5 und 3,5 oder an 1,75 und 5 oder 2,25 und 5,5. Also wenn man in einer niedriger ertragsreichen Industriegruppe in der Gruppe 1 ist, dann hat man zwischen 1,5 und 3,5 plus minus 0,5 jeweils, also an sich zwischen 1 und 4 als Bandbreite. Und das ist natürlich schon nochmal deutlich eingeschränkter. Und ich glaube, so man sich denn im Sachverhalt einig ist, dass wir eine Vertriebsleistung haben, die hier qualifiziert ist, sollte das dann, so man in diesem Korridor sich bewegt, dann doch die ein oder andere Debatte, glaube ich, lösen in der Betriebsprüfung, sowohl in Deutschland als auch in den anderen Ländern, die betroffen sind. Der zweite Punkt kommt ja, und warum dieser Ansatz, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, kommt ja daher, dass wir dann doch einige Länder und Regionen dieser Welt vielleicht auch haben, wo wir, selbst wenn wir versuchen, ökonomische Daten zu erheben, da nicht wirklich weiterkommen, also und auch nicht wirklich sauber benchmarken können. So, wer mal versucht hat, für Afrika einen Benchmark zu erstellen und dann vielleicht sogar einen Länderbenchmark erstellen sollte oder so, das, also ist ja quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Da kommen dann teilweise auch wilde Sachen raus. Da ist das, was wir hier dann entsprechend als Ankereffekt auch haben und sehen, ist da, glaube ich, extrem sinnvoll. Und da ist es auch sinnvoll, aus Perspektive dieser Länder das zu adaptieren und dann zu sagen, das nehmen wir so, und damit haben wir praktikablerweise auch, was irgendwie zumindest eine Begründung hat und Hand und Fuß hat, weil die OECD ja selber hier statistische Ermittlungen dann einbezogen hat in den Ermittlungsprozess dieser Bandbreiten, und damit können wir irgendwie arbeiten, zumindest besser als mit dem, was wir im Moment haben. Dass dann große Länder wie Indien und ich glaube Neuseeland hat auch schon deutlich kommuniziert, dass sie da teilweise Themen mit haben, so das sei immer dahingestellt, was das am Ende wird. Ich glaube spannend, aus, wenn man sich das aus deutscher Perspektive anguckt, wenn man da so die ein oder andere Diskussion in der Betriebsprüfung verfolgt, ist doch eher, ob denn die Vertriebsleistung überhaupt als eine, sag mal, unterstützende Vertriebsleistung ohne großen Wertgewinn denn entsprechend zu betrachten ist. Und die, da wird ja an manchen Stellen dann schon, jetzt dann auch in Deutschland schon Richtung Marketing in den Intangibles, wirklich wertschaffende Themen, wo man eben aus der Routine rausrutscht. Und dann wäre man aus dem Ansatz natürlich auch draußen. Also die Frage ist ja, ob der Sachverhalt überhaupt qualifiziert und ob man das in eine solche Qualifizierung überführen kann oder ja, was an der Stelle möglich ist. Also,
aber da sind wir, glaube ich, wieder bei dem Ankereffekt, jetzt auch von qualitativer Art, wo ich gesagt habe, ja, die, wenn du keinen Preisvergleich hast, ist die transaktionsorientierte Nettomargenmethode die Methode der Wahl, um solche Aktivitäten fremdüblich zu bepreisen. Das heißt auch, wenn ich behaupte, ich habe ganz wertvolle Marketing-Intangibles und das ist quasi eine unternehmerische Aktivität, die die dort entfalten haben, und die Produktion ist Routine oder sonst irgendetwas, das wird ein erhöhtes Maß an, ich sag mal, Rechtfertigung unter dem Fremdvergleich, glaube ich, einfach jetzt auslösen, ja, wo man das eben noch klarer darstellen muss, weil man sich gegen hier diese vereinfachte Regelung der OECD wendet. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist, aber man muss halt ein bisschen mehr tun. Ich würde das mit dem Ankereffekt vergleichen wollen mit dem, was wir bei den Low-Value-Services haben, wo die OECD jetzt auch, die hat eine Punktlandung von 5% ausgerufen, was aber auch heißt, wenn ich nachweisen will, es ist nur 4 oder 6 oder 10, ja, das, dann muss ich eben zeigen, es ist wirklich nicht Low-Value, es ist wirklich tatsächlich mehr. Und das gibt uns, glaube ich, schon, nicht nur in diesen afrikanischen Fällen, wo die Datenbasis halt extrem schlecht ist, aber auch ansonsten, ich sag mal, ja, ein Anhaltspunkt, ja, in welche Richtung sich das denn ungefähr bewegen sollte, ja, und man könnte auch argumentieren, selbst wenn es formal nicht anerkannt ist, ja, in bestimmten Ländern, aber wo ich vielleicht auch die Verrechnungspreisrichtigkeit gar nicht beweisen muss, sondern wie in Deutschland nur darlegen muss, dass ich mich dann trotzdem daran orientiere und keine Benchmarkstudie mehr mache in kleinen Fällen. Also das heißt jetzt nicht, bei einer Milliardentransaktion würde ich das nicht empfehlen, aber ich sag mal, in kleinen Fällen kann man schon sagen, ja, wir haben da reingeguckt, wir sind jetzt in der Mitte, wir sind bei 3 und das heißt irgendwas zwischen 2,5 und 3,5 ist richtig, da liegen wir auch, das ist doch gut. Und auch da sozusagen noch, um das Positive daraus zu arbeiten. Im Prinzip sagt die OECD ja jetzt, transaktionsorientierte Nettomargenmethode, und du musst diesen sehr engen Zielkorridor von bei mir 2,5 bis 3,5 erreichen. Naja, das werde ich ja faktisch nur mit jahresendanpassungsähnlichen Methoden hinbekommen, dass ich in meiner Planung die 3 anpeile, gut, ja, aber da die Planung ja nie eintreten wird, so, dass ich genau in diesem 1%-Korridor hinterher lande, das wäre ja schon ziemlich gut eingeplant, ja, und mit Zufällen behaftet. Das heißt, ich muss mir ja Mechanismen auch überlegen, wie ich denn dann wirklich in diesen engen Korridor hineinkomme. Ja, also dieses ganze Thema Jahresendanpassung und Operational Transfer Pricing, wie kriege ich diese Zahl eigentlich? Muss ich täglich, minütlich, monatlich meine Preise überprüfen oder sonst irgendetwas? Das zeigt schon, glaube ich, dass auch eben solche sportlichen Maßnahmen wie Jahresendanpassungen ja eigentlich gar nicht mehr schlimm sein können, weil anders kann man es gar nicht erreichen. Also wenn ich jetzt bei dem Positiven bin. Der Negative kommt ja gleich, weil wir sind mit unseren 3 Schritten ja noch gar nicht zu Ende. Geht es ja leider noch weiter. Denn danach kommt nochmal ein 4-stufiger Prozess, den die OECD genommen hat. Ursprünglich in dem ersten Bericht war hier nochmal von der Barry Ratio als zweiten sozusagen Check neben der operativen Marge, also der als weiterer Profit-Level-Indikator, würden wir in unserer Rechnungspreissprache sagen, gesprochen, Barrel Ratio nach, ich sag mal im Prinzip, das EBIT bezogen auf die operativen Kosten. Das haben sie jetzt geändert, ja, und haben jetzt hier einen Operating Expense Cross-Check und hier also ein Floor and Ceiling sozusagen eingebaut, ja, wo ich sage, in einem weiteren vierstufigen Prozess, ja, muss ich also jetzt gucken, ob denn das EBIT auch in diese Bandbreite meiner, ich sag mal, äquivalenten Betriebskostenmarge hineinfällt. Und da gibt es dann nochmal eine weitere Matrix dafür, in die ich dann auch reinkommen muss. Das heißt also, damit will man im Prinzip, ich sag mal, ja, Unternehmen, die mit besonders geringen Betriebskosten beziehungsweise besonders hohen Betriebskosten auffällig sind in ihrem Vertrieb, will man irgendwie nochmal mit einfangen, ja, und die sozusagen nochmal runternormieren. Meine Hoffnung wäre, dass dieser sozusagen zweite Schritt, der in einem vierstufigen Prozess jetzt die Betriebskosten sich nochmal anschaut, nur in den wenigsten Fällen überhaupt einschlägig ist, dass man sich da hoffentlich in diesen Bandbreiten bewegt. Ja, aber das scheint eben, ja, im Rahmen der Kompromissfindung zwischen diesen verschiedenen Staaten dann nochmal reingekommen zu sein, weil da einige Staaten wohl befürchten, dass deswegen Steuersubstrat ihnen verloren geht.
Ja, ist ja, also das ist ja auch, vielleicht erwähnen wir das an der Stelle mal positiv. Der Ansatz ist ja sowohl für Buy-Sell-Vertriebsstrukturen als auch Agenten-Kommissionärsmodelle anwendbar. Und dass du, wenn du diese Anwendbarkeit so breit hast, an der Stelle dann auch vielleicht so einen Korrektiv nochmal brauchst für die extremen Ausschläge in diesen Modellen, bin ich fein und bin ich da sehr ähnlich bei dir, dass ich sage, ja, einmal gucken, in welchen Fällen wir denn überhaupt in diesen vierstufigen Verprobungsmechanismus nochmal reinkommen, sodass da wirklich eine Relevanz drin liegt. Meine Vermutung, und jetzt kann man schon in die Glaskugel gucken, wir haben zu Anfang die Frage gestellt, One-Hit-Wonder oder Dauerbrenner. Ich glaube, das wird ein ähnlicher Dauerbrenner wie die Vereinfachungsregeln zu den Low-Value-Adding-Services. Ich glaube, es wird auch am Ende darauf hinauslaufen, dass wir Experten werden mit dieser 3-auf-5-Matrix und da relativ zügig dann wissen, wo wir in der Verprobung liegen. Und ich glaube, dass das an vielen Stellen dann teilweise gar nicht mehr in die Detaildiskussion abbiegen wird, so wir denn da solide in diesen Ankerbandbreiten liegen.
Genau.
Und das als etwas, was wir alle zu schätzen wissen, so. Weil wenn man so drauf zurückguckt, auf diese Services, dann las sich das auch in dem oder es liest sich in den OECD-Richtlinien immer noch kompliziert teilweise, was man denn alles tun muss und prozessual und pipapup und wie man es denn kompliziert dokumentieren muss. Am Ende interessiert doch jeden nur noch Cost plus 5. Also ja klar, ich muss abgrenzen, dass die Leistung irgendeine ist, die jetzt nicht im Kerngeschäft des Unternehmens liegt. So, das ist immer so meine. Wie grenze ich das ab? Ist es Kerngeschäft des Unternehmens oder nicht? So, und dann Cost plus 5. Klar, muss ich die Kosten sauber ermitteln etc. Das ist auch sehr, sehr viel ganz normales Handhaben dieser Dienstleistungen und ich glaube, hier mit den Vertriebsleistungen wird das ein ähnliches Spiel werden. Ich finde es super sinnvoll, dass das auf den Return on Sales geht. So, das ist, glaube ich, denklogisch da der richtige Gedanke und ich hoffe, dass die OECD da diesem Weg dann auch weiter folgt, da Vereinfachungsregeln für so Standardsachverhalte zu schaffen, weil es einfach wichtig ist in dieser immer komplexer werdenden Verrechnungspreiswelt.
Das meinte ich auch mit dem, was ich am Anfang sagte, irgendwas zwischen 1 und 6 muss halt richtig sein. Und das ist, glaube ich, sozusagen dieser Ankereffekt. Unabhängig, wo ich mich da genau bewege und wie die Abweichungen sind, das wird unsere Praktikerlösung für viele Fälle sein. Also ich sage mal die 80%-Fälle, dann gibt es noch 20 Fälle, die sind ein bisschen komplizierter. Da muss man dann durch all diese ganzen mühsamen Dinge sich vielleicht durcharbeiten. Dann haben wir natürlich noch das Problem, das ist jetzt so eine geheime Benchmark-Studie auf globaler Datenbasis, die die OECD macht und auch vielleicht regelmäßig updaten möchte. Es gibt noch die Option, ich sag mal hier Anpassungen zu machen für Länder eben, in denen die Datenbasis besonders schlecht ist, wie du schon gerade angedeutet hast. Da kann man hier, da ist nochmal hinten eine Tabelle dran, ausgehend von der Kreditwürdigkeit des Staates, ja, also wo man also sagt, okay, ich bin Staat XY, meine Kreditwürdigkeit ist B oder vielleicht noch schlechter, ja, dann kann ich hier nochmal Anpassungen machen, die in der Regel dazu führen, je schlechter die Kreditwürdigkeit, desto höher ist auch die Marge, die ich verdienen kann, weil eben die allgemeinen Risiken in den Ländern da sind. Das kann man da nochmal ablesen. Das kann man auch verwenden, wenn man eine echte Benchmark-Studie macht. Also nehmen wir an, wir haben eine echte Benchmark-Studie für Europa gemacht, die wollen wir aber jetzt für ein nicht-europäisches Land anwenden und sagen, okay, das ist dann die Kreditwürdigkeit XY, darum ist nicht mehr die Marge 1 bis 3, die wir ermittelt haben, sondern eben 2 bis 4 richtig, jetzt untechnisch gesprochen. Das kann man, glaube ich, schon auch nochmal rechtfertigen. Dann vielleicht noch eben zum Abschluss. Ich teile deine Hoffnung und ich habe die Vermutung, die begründete Vermutung, dass wenn das klappt, was die OECD hier mit den Vertriebsaktivitäten macht, dass sie das im Laufe des Prozesses der OECD vielleicht nochmal vereinheitlicht und vereinfacht. Ja, also wenn das sozusagen mal reviewed wird in ein paar Jahren, dass es vielleicht doch noch ein bisschen einfacher wird, weil die Angst vieler Länder, dass ihr Steuersubstrat weggeht, einfach dann durch die Praxis sozusagen entschärft wurde, weil es einfach nicht passiert. Und dass es eben auf andere Dinge wie zum Beispiel einfache Produktionstätigkeiten, also irgendein Auftragsfertiger oder sonst irgendwas auch mal ausgedehnt wird oder man da eben auch eine Regelung für findet. Dann hätten wir einfache Dienstleistungen, einfachen Vertrieb, einfache Produktion weg. Dann sind auch die normalen, aber natürlich sehr vielfältigen Verrechnungspreisthemen halbwegs geklärt. Dann kann man sich auf ganzen komplexeren Dinge, unsere Profitsplits, unsere Dämpfefragen und sonst irgendetwas stürzen, die wir dann mit viel Liebesmühe und in individueller Handarbeit bearbeiten.
Ja, und damit war es das mit Transfer Pricing auf den Punkt, einem WTS Tax on Air Podcast. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir wie immer an einem TP Tuesday. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Themenvorschläge und Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast@wts.de.